Herzlich willkommen zu unserem Podcast 7700 Tage. Eigentlich müssten wir den umbenennen, weil wir kennen uns jetzt nun schon länger.
Ja.
Neben mir sitzt meine beste Freundin und mein bester Freund zugleich, Sascha Stieler.
Ja.
Und ich habe mich wirklich gerade ein bisschen über dich lustig gemacht, es tut mir leid, aber ich beobachte dich.
Die Feststellung ist richtig.
Bei deinen alltäglichen kleinen Marotten, wie zum Beispiel Tee getrunken wird. Das ist eine Wissenschaft für sich. Es ist eher wie so ein Tierchen, was nippt und dabei Geräusche macht.
Ja.
Und man kann erahnen, ob es dir schmeckt oder nicht.
Ja.
Aber ob es schmeckt oder nicht, ist manchmal gar nicht so entscheidend, sondern das, was dem Körper zugeführt wird. Und, und ich beobachte dich aus einer Distanz, die bewundernd ist und zugleich unterhalten wird. Also es ist einfach alles dabei, was am frühen Morgen gut tut. Schön, dass du da bist, Sascha.
Ja, Antonio Lucaccio, auch du als meine beste Freundin, herzlich willkommen. Man muss sagen, aus mir wird kein Leonardo DiCaprio mehr. Das muss man ganz klar sagen, ja. Ich beobachte mich selber manchmal, vor allem wenn so Videos gemacht werden von unseren Konzerten, ja, oder wenn man mal auch so gefilmt wird beim Essen oder so, oder beim Tee trinken zum Beispiel jetzt. Und da stelle ich immer wieder fest, so richtig berühmte Leute, ne, mit welcher Grazie die manchmal zum Beispiel trinken. Also die wissen ja in dem Moment nicht, dass sie gefilmt werden, oder sie wissen es, aber denen ist es egal. Und dann finde ich es toll zu sehen, wie toll manche Menschen sich benehmen können. Ne? Und stelle natürlich bei mir selber fest, wie schwer das eigentlich ist. Aber das Gute ist, ich sag mal, wenn man Pianist geworden ist und nicht Hauptdarsteller in Titanic, kann man so Tee trinken, wie man möchte.
Ja, das ist so großartig. Also ich stelle mir das gerade bildlich vor, wie du beim Bambi sitzt. Bei so an einem runden Tisch und es wird alles gefilmt und so, und es werden ständig Reden gehalten und man hört ja dann eigentlich aus Respekt zu, man weiß, dass die Kameras an sind, aber man sieht dich die ganze Zeit nur so, wie du so auf so einem Teller liegst und immer so zuprostest und merkst, dass keiner drauf reagiert, trinkst du halt einfach alles alleine.
Oder ich schlafe ein. Ich bin schon mal auf einer Pizza Margarita eingeschlafen.
Nein.
Ja, es gibt ein großartiges Bild, wie ich auf der Pizza Margarita schlafe. Aber
nein, das musst du mir erzählen. Wann war das?
Das war gar nicht so lange her. Nee, doch, vor 10 Jahren.
Ach so, okay.
2016 in Russland war das.
Aber das ist gestellt. Oder bist du wirklich tatsächlich
auf der... Nee, ich bin eingeschlafen. Ja, man war kaputt. Von der Tour, es war anstrengend. Und Gaga hat das Bild gemacht. Wir sind da an unterschiedlichsten Orten eingeschlafen. Es gab auch eine Situation, da bin ich nachts aufgewacht mit Gaga, unserem Schlagzeuger. Der war da mit mir zusammen auf Tour. Wir sind aufgewacht, beide, haben uns angeguckt und lagen zusammen vor unserem Hotelzimmer und waren eingepennt im Flur. Von dem, aber beide. Und meinen dann, ich sagte, Mensch, Kaga, ich glaube, wir müssen aufs Zimmer. Ja, wir hatten damals Doppelzimmer noch. Ne, da. Und da gab es unterschiedlichste Orte für den Schlaf. Ja. Aber gut, das hat sich alles gebessert. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ich habe wirklich gedacht, der Podcast wird erst aufgenommen, wenn so ein bisschen Ordnung ins Leben gekommen ist. Und jetzt sind wir hier. Ja, jetzt kann ich darüber erzählen, aber es passiert natürlich, jetzt würde mir es nicht mehr passieren.
Das würde ich so nicht sagen. Weil, also das, was ich ja angemerkt habe, ist ja eine Beobachtung, die ich ja schon immer habe.
Ja, ja.
Also, ich habe so schöne Bilder in meinem Kopf. Die schönsten Bilder sind einfach die, wo alle drumherum mit dem Kopf schütteln.
Ja.
Also, ich kann mich erinnern, als wir zusammengezogen sind.
Ja.
In unsere WG 2006 und meine Eltern haben wirklich danach gefragt, wollt ihr das wirklich zusammen machen?
Mhm.
Also wird das mit euch gut gehen?
Ja.
Weil ich kann mich daran erinnern, dass wir den Umzug gemacht haben
und dein
Raum war fertig, den haben wir als erstes reingebracht und dann hast du die Tür hinter dir zugemacht.
Nein!
Und doch!
Nein!
Du hast Klavier gespielt, ich weiß es noch, das war...
Nein,
100%.
Ich war doch nie so, kaltes Herz.
Nein, kalt, es war ja nicht kalt. Du warst einfach so fasziniert von der Situation des neuen Raumes, dass du erstmal das,
Und dein Zeug war doch unten, oder was?
Die Räume, die Gemeinschaftsräume waren noch nicht fertig, aber du hast erstmal eine Viertelstunde oder 20 Minuten Klavier gespielt, und ich fand's geil.
Ja, da war wichtig. Man musste erstmal üben anscheinend.
Nein, das ging nicht ums Üben, sondern der Raum und das Gefühl von, ich bin jetzt hier eingezogen und das ist mein Zimmer und das Klavier und so.
Ja.
Das war einfach großartig. Das weiß ich noch. Und das war so, und meine Mutter war so rumgemeckert, so. Ja. Also jetzt die
sind man kann es verstehen.
Unsere Eltern sind super supporting. Ne?
Ja, ja, voll, nein, aber man kann es aus jetziger Sicht natürlich verstehen.
Ja, aber ich habe es auch verstanden.
Ja. Mein Gott.
Also und habe gesagt, das ist übelst geil. Der Typ, der fühlt es halt gerade, der muss es halt machen. Ich finde es großartig.
Ach, ich hoffe, ihr Lieben, ihr fühlt es beim Zuhören auch. Oder 5 Minuten lang wieder ein wirklich sehr besonderes Licht auf meine Persönlichkeit geworfen. Herzlich willkommen. nein.
Aber Sascha, ja. Um dich in den Schutz zu nehmen, ja. Also da gibt's, also bei mir gibt's wahrscheinlich noch mehr Geschichten.
Ja, es nimmt sich nicht viel.
Nee, gar
es nimmt
nicht.
Sich nicht viel. Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, wenn man, also ne, auch an alle Zuhörenden, ich glaube, wenn jeder ehrlich ist, jeder hat solche Geschichten in seinem Leben. Und das sind natürlich auch die Geschichten, die man sich ein Leben lang erzählt. Ja, weil ich glaube, diese Energie, die du manchmal hast, so zwischen 15 bis 25 und was da so passiert.
15 bis 75 hoffentlich.
Ja, bei uns. nein, aber das ist natürlich ganz speziell. Und man darf auch nicht vergessen, was alles in dieser Phase passiert, was sich alles in dieser Phase zu finden hat. Und dass man manchmal, das ist ja das Verrückte, ne, mit 18, sagt irgendjemand, du bist da erwachsen, aber du bist es natürlich nicht. Du hast von Tuten und Blasen keine Ahnung. Also wir zumindest hatten das nicht wirklich. Ne? Du bist zwar auf dem höchsten Stand des Allgemeinwissens in deinem Leben, weißt aber nicht, wie man irgendwie Spaghetti mit Tomatensauce macht. Ne? Und wie man den Umzug macht und dass man eine Krankenversicherung braucht und all das.
Ach, das sind großartige Zeiten gewesen. Ja. Ich weiß auch, dass das Internet wahnsinnig langsam war.
Ja.
Aber dass das trotzdem entscheidend war, ja. Um irgendwie eine Kommunikation nach außen zu haben. Es war die Zeit, wo man trotzdem schon darüber auch Konzerte ausgemacht hat.
Das stimmt.
Und da kommen wir auch gerade eigentlich zum Thema.
Ja, wir haben ein Thema für euch heute.
Und zwar geht es allgemein darum, und das ist wirklich ein großes, großes Thema. Und da gibt es unglaublich viele Unterschiede zwischen Künstlern. Aber eigentlich wollen wir euch erzählen, wie unsere Geschichte ist. Es geht darum, wie spielt man Konzerte? Wie organisiert man eine Tournee?
Ja.
Was bedeutet das? Was hängt da alles dran?
Ja.
Woran muss man alles denken, bevor man irgendetwas überhaupt machen möchte?
Mhm.
Und als wir das Thema vorbereitet haben, gedanklich, also gerade eben, indem ich es jetzt sage.
Wir haben uns schon Kopf gemacht.
Ich habe heute Nacht geschlafen und davon geträumt, natürlich.
Hast du von der Tour geträumt?
Nein, gar nicht.
Ja.
Ich erkläre gerade, wie ich mich vorbereite, indem ich schlafe. Von um 12 bis um 6.
Ist eine gute Vorbereitung.
Ja, es ist immer die beste Vorbereitung. Man sollte eigentlich immer schlafen, bevor man aufsteht. und auf jeden Fall muss ich daran denken, wie das bei mir war. Und ich bin ja in einer Musikerfamilie groß geworden und ich kann mich daran erinnern, dass ich eigentlich ab meinem 13., 14. Lebensjahr immer Gigs hatte.
Mhm.
Ich habe ab der Zeit schon immer Geld mit Musik verdient.
Ja.
Entweder mit kleinen Rollen am Theater und dann späterhin mit ersten kleinen Bandauftritten.
Mhm.
Und ich kann mich daran erinnern, dass immer, wenn ich Projekte hatte, hatten die Gigs.
Ja.
Weil ganz häufig ich auch die Gigs ausgemacht hatte.
Mhm.
Schon ab mit 15, 16 ging es los, dass ich irgendwie Hochzeitsgigs ausgemacht hatte, Brauereigigs, also bei Brauereifest, Stadtfeste, Werners Grüner, irgendwas Cup, Band-Conteste. Ich weiß noch, dass wir beim Real, das ist so ein Einkaufswarenladen, haben wir den Jugendband-Contest gehabt und ich bin, glaube ich, mit 3 Bands angetreten, um die Chance zu erhöhen, dass man irgendwie das Geld abgreifen kann.
Ja, Real ist gut, die haben viel, ne? Real haben, die haben richtig viel.
Wie meinst du das?
Na ja, die Auswahl ist groß.
Ich bin da nie drin gewesen,
ja,
aber nur
rein.
Zum Band-Contest.
Auch viel da. Platz, große Auswahl.
Okay, gut.
Ja.
Und kann mich daran erinnern, dass das immer so ein bisschen damals so war, dass man eben viel durch Hörensagen Gigs bekommen hat.
Mhm.
Das hat sich dann natürlich ein bisschen geändert. Aber wie war das bei dir? Kannst du dich daran erinnern, mit welchen Gig oder mit welchen Auftritten du das erste Mal Geld verdient hast und wie sich das angefühlt hat?
Ja, kann ich mich tatsächlich noch dran erinnern. Es war mit meinem damaligen Trio in Schulzeiten. Es war, glaube ich, 9. oder 10. Klasse. Da haben wir ein Trio gehabt, hatte ich ein Trio mit einem Cellisten David und einer Saxophonistin Stefanie. Und wir haben uns den kreativen Bandnamen Blue Note gegeben. Trio Blue Note. Und da hatten wir irgendwie eine Anfrage in Chemnitz. Ja, wir sind also von Zwickau haben wir uns rüberfahren lassen von meinem Vater nach Chemnitz und haben da eine Stunde so Jazz-Standards gespielt. Und dafür haben wir, glaube ich, 100 € bekommen.
Insgesamt?
Insgesamt, ja, da waren die Fahrtkosten schon mit drin und wir waren zu dritt. Und das war wahnsinnig viel Geld. Also ich dachte, das ist ja Wahnsinn. Überleg dir das mal, 100 Euro. Das war viel Geld und das war wirklich so der erste Auftritt mit Geld. Und um euch so ein bisschen mit ins Boot zu holen, wir wollen natürlich heute nicht nur über früher sprechen, wir wollen so ein bisschen natürlich jetzt in die Anfänge gucken. Wie hat sich das auch geändert? Wir haben auch viele verschiedene Arten von Tourneen erlebt. Also von Wohnmobiltour bis Du trifft Freunde-Tour bis Stadion-Tour bis Hallentour bis zur normalen Duo-Tour, muss man sagen, haben wir alles schon erlebt und zum Teil auch mitgeplant, bis auf die Stadion-Touren. Genau, und da wollen wir euch natürlich heute so ein bisschen Einblick geben, weil ich glaube, also so geht es mir immer, gerade wenn man als Musiker in so Runden kommt, ist natürlich schnell dieses, erzähl mal, wie ist denn das? So, also da geht es natürlich viel um Selbstständigkeit und wie funktioniert das überhaupt? Und ich habe immer den Eindruck, dass man eher derjenige ist, der mal von seinem Beruf erzählt, als jetzt jemand, der Steuerberater ist. Ja? So, deshalb denke ich, und manchmal gibt es da viele Mythen, so, und es ist sicherlich auch von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber wir wollen euch natürlich einen Einblick geben, wie das bei uns war. So, und man muss sagen, das Erste, was du angesprochen hast, nämlich, dass vieles über Kontakte lief und vieles darüber, dass du jemand zum Beispiel bist, der so ein bisschen wadenbeißermäßig unterwegs ist, der dann noch eine Mail schreibt, der es nochmal versucht, nochmal anrufen, nochmal den Kumpel vom Veranstalter anrufen und sagen, ey, wir sind wirklich eine gute Band. Das hast du damals gemacht mit 17, so habe ich dich kennengelernt und so haben wir auch unsere ersten kleinen Touren gespielt, ja, das ist einfach nicht locker gelassen und da gab es auch keinen, der helfen konnte, weil es gab ja damals keinen, der gesagt hat, Mensch, also ihr seid wirklich eine tolle Marke, mit euch kann ich richtig gut Geld verdienen in unserem Club. Spielt doch mal. Nee, das lief über uns, ja. Und vor allem auch, muss man sagen, über deine Energie. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Das ist tatsächlich immer noch das Gleiche. Die Größenordnung hat sich etwas verschoben und es ist sicherlich auch zum Teil etwas leichter geworden, weil wenn man sich jetzt mal wo meldet, nicht überall, haben die Leute uns schon mal von uns gehört. Das ist ein Vorteil im Vergleich zu 2005 oder 2006, wo wir gesagt haben, Mensch, also wir hätten Lust in der Oper zu spielen in Leipzig und da haben die gesagt, ja, dann meldet euch nochmal in 20 Jahren.
Ich habe, also um nochmal das ein bisschen allgemeiner zu fassen, ich kann mich daran erinnern, dass es immer sehr, sehr unterschiedlich ist, wie man wahrgenommen wird von Bubble zu Bubble und dass die Fragen ganz unterschiedlich sind.
Ja.
Wenn ich zurück nach Hause gekommen bin und gerade irgendwie ein Konzert gespielt habe, zum Beispiel mit Clouseau und Udo Lindenberg oder sowas, und am nächsten Tag aber ein Jazz-Gig hatte mit irgendeinem Jazzclub in A-Train zum Beispiel, dann wurde nicht gefragt, wie war denn der Jazzclub-Gig gestern, sondern wie ist Udo Lindenberg?
Ja.
Und je nachdem, wo du hinkommst, wirst du anders wahrgenommen und werden auch andere Fragen gestellt.
Ja.
Und es gibt ein anderes Bildnis von diesem Beruf, von unterwegs sein auch, von Tour. Die meisten denken ja, Tour ist Alkohol, Drogen und natürlich Sex, sehr viel Sex.
Ja.
Mit sich selber, abends.
ja.
Allein.
Ja.
Und das war's.
Ja.
Und dann spielt man mal ein Solo.
Ja.
Und diese Phasen gab es auch?
Ja.
Also das...
Naja, ganz so rock'n'rollig war es eigentlich, war es nicht.
Doch.
Naja.
Wenn du mir von Russland erzählst.
Na
und
gut,
von einigen anderen aber Touren.
Aber gut, Sascha, da musst du ja keine Tour spielen in Russland, um vorm Hotelzimmer einzuschlafen.
Ja, aber ich weiß ja auch, also ich kenne ja auch deine Geschichten, also du hast ja auch so teilweise manchmal getourt.
Ja.
Wo wirklich auch mal auf die Kacke gehauen wurde.
Ja, ja. aber jetzt bei weitem nicht so. Also ich glaube, die Fantasie ist ja immer größer als das, wie es dann wirklich war.
Naja, auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ist, dass es alle möglichen Touren gibt, ne?
Ja.
Und wir alle möglichen Touren durchlebt haben. Von Jazzclub-Touren, wo ich mich dran erinnern kann, dass man aus dem A-Train rausgegangen ist in Berlin und ich sofort in Hundescheiße getreten bin und so ins Auto gestiegen bin zum Bassisten und dachte, was ist denn das? Ah, ich drehe das mal kurz in dem Vorderbereich irgendwie fest, bis wir dann gemerkt haben, oh, so nach Leipzig zurückzufahren ist krass. Zu Touren, wo man mit 3 oder 4 Nightlinern unterwegs war, wo man sich um nichts kümmern musste, wo es nur darum ging, eine gute Zeit zu haben und nach dem dritten Song schon einen Gin Tonic bestellt hat.
Ja.
Solche Touren gibt es natürlich auch und die haben wir alle möglich durchgemacht. Und ich möchte eigentlich nochmal zum Anfang zurück und möchte an die ersten Touren erinnern.
Ja.
Und die ersten Touren waren mit unserem Jazzquartett Change Request.
Ja, stimmt.
Wir haben davor schon immer kleine Touren schon gespielt.
Ja.
Aber so richtig eigenorganisierte Touren, das ging eigentlich erst so mit 2009, 2010 so richtig los. Und ich habe mir die Tourliste letztens angeschaut. Mhm. Und wir haben aus dem Stand irgendwie Touren gespielt von 40, 50 Gigs.
Ja, ja.
Innerhalb von einem halben Jahr. Mhm. Und ich frage mich jetzt im Nachhinein, wie sind wir an diese Gigs gekommen?
Also teilweise. Ja, habe ich mich auch gefragt. Ich habe die auch gesehen und dachte, hä? Krass.
Konzerte in Berlin, in Zürich oder Winterthur in Österreich.
Ja.
Und dann, wenn ich mir jetzt mich zu, daran zurückerinnere, weiß ich, dass ich unfassbar viel telefoniert habe in der Zeit.
Ja.
Und dass ich gar nicht mich aufs Studium groß konzentriert habe in der Phase, sondern eigentlich die Hochschule genutzt habe als Büro.
Ja, ich weiß. Ja, wir beide zusammen eigentlich.
Und wir haben zusammen Musik studiert und ich weiß noch, dass ich in die Hochschule gegangen bin, Rechner aufgeklappt habe, irgendwie jetzt Internet gesucht habe oder runter, ich bin meistens runter ins Computerzimmer, habe mich da bei GMX angemeldet und habe dann dort stundenlang E-Mails geschrieben und die ganze Zeit geguckt, welche Bands dann wo spielen und habe den... Also den Club, das wirklich, also erzählt, also das wirklich vorgelogen, wie unfassbar krass wir sind.
Ja.
Und weiß irgendwie, dass das im Jazz irgendwie funktioniert hat.
Ja. Ja.
Und dass man dann gespielt hat. Und das war auch immer relativ okay besucht. Mhm. Und erinnere mich dran, dass das ganz normal war, ohne darüber nachzudenken. Mhm. Und merke im Nachhinein, dass ich, als ich, bevor ich angefangen habe zu buchen, hatte ich immer so einen Plan von, wie man eine Route macht, also dass man so fahren kann, dass man irgendwie am nächsten Tag nicht so weit fahren muss.
Ja.
Und hatte schon im Kopf, man muss irgendwo schlafen. Und irgendwo schlafen ist genau das, wie ich es auch meine.
Ja.
Also wir haben überall geschlafen. Von WGs zu wirklichen Matratzenlagern.
Ja.
Plötzlich mal ein Mega-Hotel, wo man dann plötzlich sich mal richtig duschen konnte und wo es wirklich, also wo man gedacht hat, meine Güte, also man fühlt sich wieder König in Paris.
Ja.
Und am nächsten Tag wieder der absolute Abfuck.
Ja.
Alles möglich von Essen.
Ja.
Und irgendwie dachte ich, also früher war es auch gar nicht so entscheidend, was man isst.
Nee, also Schlafplatz und Essen war eigentlich komplett egal. Also es war so wie, boah gut, dann pennen wir halt dort irgendwie zu viert im Keller und irgendwas essen war.
Genau.
Ja.
Und irgendwelche Situationen, wo man nachts gesagt hat, um 12 man ist in der Schweiz, ach komm, lass uns doch einfach heute Nacht zurückfahren.
Dann nach Erfurt, ja, das war großartig.
Also, und das war total normal,
ja,
dass man gesagt hat mit 22, 23, ach komm, ja, dann fahren wir heute Nacht einfach.
Ja. Ja.
Es ist ja nicht weit.
Ja.
Es sind nur 8-9 Stunden. Und dann wacht man da und dann kommt man 8 Uhr, 9 Uhr an irgendwo zu Hause und sagt, ach cool, jetzt können wir gleich frühstücken gehen.
Ja, das muss man sagen. Wobei, ich bin ehrlich gesagt sehr, sehr dankbar über diese Phase, weil was uns damals begleitet hat, war so ein bisschen natürlich auch dieser Jazz-Gedanke. Und zum Beispiel solche Vorbilder wie Miles Davis. Und wir haben damals sozusagen erfahren, dass das früher wohl so lief, dass die Künstler und Künstlerinnen einfach zum Beispiel eine Woche lang oder zwei Wochen lang in Jazzclubs gebucht wurden. Und dann haben die dort jeden Abend zweimal gespielt. Ne? Ein Tag war, glaube ich, Pause. Also die haben mindestens 14 Konzerte gespielt in der Woche in dem Jazzclub. Und jetzt kann man natürlich sagen, ja, das ist ein krasses... 12. Krasses, ja, Entschuldigung, 12.
Alles gut.
Ja. Das ist natürlich ein krasses Pensum, aber auch mit eigener Erfahrung muss man sagen, am allermeisten lernt man Musik, wenn man Musik macht. Und zwar Musik live macht. Ne? Also wo es wirklich um nicht üben geht, sondern um jetzt kommt es drauf an. Und das war uns damals bewusst so, dass wir einfach gedacht haben, wir wollten spielen, spielen, spielen. Ja, weil wir auch gemerkt haben, dass wir dadurch bessere Musiker werden. Und es ist wirklich manchmal so, gerade auch, weil wir immer wieder auch so diese Popmusik streifen. Und ich muss mich ein kleines bisschen empören, wenn ich dann junge Artists sehe oder Künstlerinnen, Künstler, die aufgebaut werden. Ich weiß, dass Verknappung ein Marketing-Tool ist. Wenn du sagst, du hast nur 100 T-Shirts und dann kaufen Leute die in 3 Stunden aus und dann sagst du, tada, ist ausverkauft. Ja, machst du einen Hype, weil das nächste Mal, wenn du das T-Shirt verkaufst, machst du 200 Stück, wieder schnell ausverkauft. Aber man muss sagen, für ein T-Shirt ist das noch cool. Ne? Die Verknappung bei Konzerten kann cool sein, weil du hast dann eine ausverkaufte Tour von 10 Gigs oder sowas. Aber in dieser Phase eines Künstlerdaseins geht es um Spielen, Spielen, Spielen. Es muss nicht immer die großen Gigs sein, die großen Clubs oder sowas, aber du wirst nicht besser, wenn du im Jahr deine 12 Konzerte spielst und 6 Festival-Gigs spielst und 3-mal Vorband bist. Du wirst nicht besser, weil auch der ganze Druck lastet auf diesen Termin. Und das sind dann die ersten Touren, wo es steht, ah, Mist, abgesagt wegen Krankheit oder 4. Gig wurde verschoben, weil auch schon wieder krank.
Oder
es ist ein immenser Druck.
Es wird auch sofort abgesagt, wenn irgendwie es nur halb voll ist, genau, oder so ein Drittel nur, wo ich so denke, scheiß drauf, genau, man verdient lieber nichts, aber spiel.
Ja, und dieses, also wenn es einen Tipp gibt, ja, den wir geben können, ist es dieses Spielen, Spielen, Spielen. Gefühlt auch, also ich meine, was auch Antonio erzählt hat, es war auch ein bisschen fast egal, wo wir, also nicht nur, wo wir geschlafen haben, sondern wo wir auch gespielt haben. Es ging um den Gig. So, und manchmal waren wirklich 5 Leute da, da kommen wir später dazu, haben wir trotzdem gespielt, ja. Und weil es ging um die Musik und am Ende geht's um die Musik. Und wenn man ein besserer Musiker oder eine bessere Musikerin werden will, muss man Musik spielen, ja. Und zwar nicht nur im Proberaum und nicht nur bei Songwriting-Sessions und nicht nur im Studio oder Studium, sondern live. Und das war das Ding. Ich meine, damals war es so, dass und natürlich keiner angerufen hat und gesagt hat, Mensch, also ihr seid so toll, hier haben wir 60 Konzerte für euch. Oder es hat auch kein Jazzclub angerufen und gesagt, übrigens, habt ihr mal Lust, 3 Wochen am Stück hier zu spielen? Sondern man musste sich das selber irgendwie organisieren. Und ich weiß noch, wir haben dann zum Teil so Rundmails geschrieben, so Booking-Rundmails. Da haben wir 200 oder 250 E-Mail-Adressen irgendwo hergehabt von VeranstalterInnen.
Nee, und, ich weiß noch, es gab eine Seite, es wo gab, alle Clubs drin, ja, stehen. Und ja, ich habe einfach alle.
Du hast alle angeschrieben.
Ich habe einfach alle.
Und zum Teil kamen wirklich 3 Absagen und 2 Clubs haben geschrieben, wir könnten drüber reden. Das war die Ausbeute.
Aber ich weiß nicht, ich habe einfach, also das waren tausende Mails.
Ich weiß. Also, das war Wahnsinn. Ja.
Du musst einfach, also. Dass erstens, dass da jemand kommt, das darfst du niemals erwarten.
Ja.
Punkt.
Ihr seid auch sehr von unseren Bekannten gelebt, die dann zu den Konzerten gekommen sind. Weißt du?
Ja, den gesagt, allen Bescheid.
Du musst unbedingt noch Bescheid sagen und dann selber die Plakate im Hotdog-Laden kleben und alles.
Ja, alles?
Ja, ja,
also,
klar.
Also, als wir angefangen haben zu studieren, war ich nur bei Sessions.
Ja.
Ich habe in meinem ersten Studienjahr nur gespielt.
Ja.
Jeden Tag.
Ja.
Ich bin gar nicht zum Studium gegangen.
Naja, aber also,
und das Ding ist auch, ganz ehrlich, wir haben dann während unseres Studiums nach 2-3 Jahren gemerkt, es ist wahnsinnig wichtig, noch mehr zu spielen als nur bei der Session, wo du 3 Solos spielen darfst und alle sagen dann, ja, jetzt ist auch mal gut, lass mal die anderen spielen. Und deswegen haben wir zusammen mit Freunden, also zu viert, mit Markus Christen, Schlagzeuger, und meinem Bruder Robert, einen Miniclub in der Südvorstadt von Leipzig angefragt, Frau Pulver heißt der, gibt es sogar immer noch.
Ja.
Da steht nämlich ein Klavier drin, ob wir jeden Donnerstag kostenlos ein Konzert da spielen können.
Ja.
Und einen Hut rumgehen lassen und dann einfach, damit wir jede Woche eine 1,5 Stunden, 2 Stunden spielen.
Ja, das Besondere an Frau Pulver war, es gab nur exakt einen Tisch. Das war das Beste. Der Club war, also was heißt Club? Es war ein Zimmer. Es war eine Bar, hinter der stand Frau Pulver und vor der Bar gab es einen runden Tisch, da war Platz für so 4, 5, 6 Personen maximal und es gab so 3, 4 Stammgäste, die waren immer da, die waren auch jeden Tag da und ich weiß, zu denen hatten wir auch in irgendeiner Form dann so eine Beziehung, ich weiß noch, so ein Architekt, der hat uns das dann mal erklärt, wie das so funktioniert.
Mit Häusern
und das Klavier war zum Teil kaputt und wir haben uns da reingequetscht. Und wirklich vor oftmals 4 bis 10 Personen irgendwie Musik gemacht.
Jede Woche.
Aber der entscheidende Faktor ist, und wir können vielleicht nicht viele Tipps geben, aber das wäre ein Tipp. Wenn einem die Chance nicht gegeben wird, ne, dass jemand sagt, ey Mensch, hier sind die 60 Konzerte oder sowas, dann einfach nicht verzagen und sich die Chance in irgendeiner Form selber kreieren. Und das zieht sich bis heute durch. Also viel, viel von unserem Weg sozusagen auch, dass wir in der Oper plötzlich ein Konzert gespielt haben, das war auch nicht, weil jemand da stand und gesagt hat, Mensch, also wie wär's, weißt du? Ja. Sondern du kamst um die Ecke, hast gesagt, ich würde jetzt mal die Oper anschreiben. Da habe ich gesagt, das ist schon ein bisschen groß. Und dann meinst du, nee, das kriegen wir schon hin. So, und dann haben wir das gemacht, sozusagen. Ja. Ne? Und natürlich muss die Naivität in dem Moment auch in einer gewissen Form zur Realität passen. Aber das war tatsächlich ein riesen Pluspunkt, von dem wir wirklich extrem profitiert haben, dass wir nicht zu lange gewartet haben auf Chancen, sondern einfach dann gesagt haben, na gut, dann machen wir es halt selber. Und was auch extrem geholfen hat, das wäre der zweite Lebenstipp, wir waren immer zu zweit. Ich glaube, alleine zumindest was meine Person angeht, ich wäre in Selbstzweifeln erstickt. Und das beziehe ich auch auf zum Beispiel Instrument üben. Wäre auch noch ein Tipp. Wenn man übt, natürlich habe ich auch alleine geübt, du hast auch alleine geübt, aber wir haben ganz, ganz oft zu zweit geübt. Und diese innerliche Zweifelstimme, die in einem Moment, wo du vielleicht irgendwas übst, und ich rede gar nicht nur für Instrumente üben, sondern allgemein, sagt, Mensch, also hier, du bist ja schlecht, also das schaffst du nicht oder whatever, was da nicht hingehört in diesem Moment, die wird deutlich leiser, wenn man zu zweit ist. Da geht es ums Machen, ne? Man kommt viel mehr ins Spielen. Und wir haben einfach wahnsinnig viel zu zweit geübt. Wir haben dann gesagt, ja komm, wir spielen hier 40 Stücke durch, in allen Tonarten. Haben wir zu zweit gemacht, nicht alleine. Der Anlass, weswegen wir natürlich auch mit euch sprechen, ist, dass wir gerade aktuell eine Tour veröffentlicht haben. Ja, unsere Tour 2026. So. Und die umfasst jetzt im Moment 35 Konzerte. Vielleicht folgen da noch einzelne, aber im Grunde genommen steht das. Und wir wollen natürlich auch neben Geschichten, die wir euch jetzt schon mal so ein paar haben wir gucken lassen, einfach mal auch so die pragmatischen Dinge erzählen von einer Tour. Ja, nicht nur die Storys, sondern praktisch, Antonio. Wie planen wir das?
Auf jeden Fall sollte man das so planen, oder wir planen das so, dass man an Orte kommt, wo man weiß, die Leute freuen sich auf einen.
Ja.
Man sollte auch, oder wir schauen darauf, dass es so ist, dass sich etwas aufbaut, dass man sagt, hey, jetzt hat man die eine Bühne gespielt, macht man das nochmal oder geht man vielleicht größer oder schaut man, dass man Open Air da spielt. Mhm. Wichtig ist, dass man das, was man macht, so transportieren kann, dass es zur Bühne passt. Oder andersrum, die Bühne muss so passen, dass man seine Geschichten erzählen kann.
Ja.
Also wir wurden auch dieses Jahr angefragt, lustigerweise auch von Techno-Clubs.
Ja. Ja.
Und von ein, zwei Elektrosachen, ob wir uns vorstellen könnten, das zu machen, an unterschiedlichsten Bühnen und Techno-Clubs. Und wir haben darüber nachgedacht und dann erstmal Nein gesagt, weil wir müssten ein komplettes Setup umstellen. Mhm. Aber es gibt ganz viele Möglichkeiten, die man machen kann, und man muss sich dann irgendwann für etwas entscheiden, wo man sagt, okay, das möchte ich jetzt so durchziehen.
Ja.
Weil das eben nur so passt. So passen eben auch nur die Ehrlich Brothers zum Beispiel in die Arena. Und machen dann eine Zaubershow, und weil du brauchst eben die und die Bühne, um das und das transportieren zu können.
Ja.
Bei uns ist es ein bisschen anders. Wir brauchen Bühnen, die charmant sind, die, wo man Geschichten erzählen kann, die auch dort abgenommen werden und wo wir auch mit unserem Team funktionieren.
Ja.
Es bringt nichts, die Arena zu buchen, wenn du nicht weißt, wie du die Lampe hinhängst und wie das wirkt in der 400. Reihe.
Ja, absolut.
Und so ist es auch das Entscheidende von Touren. So.
Ja.
Und bei uns ist es ja so, dass es eine sehr, sehr wilde Mischung ist zwischen einer 200er Location und einer 1300er Location. Mhm. Aber das macht es so schön, und jede Bühne hat ein anderes Team.
Ja.
Also wenn wir eine kleine Bühne spielen, sind wir manchmal zu zweit unterwegs.
Ja.
Und dann eine mittlere Bühne ist dann Gaga und unser Tonmann und Lichtmann noch dabei.
Ja.
Bei einer ganz großen Produktion ist eine Mietfirma für Ton dabei und Licht und ein Merchandise, jemand, der Merchandising macht, eine Tourbegleitung, ein Licht- und Tontechniker, noch Hands teilweise und Gaga und wir und meistens noch ein Social-Media-Beauftragter.
Ja. Ja.
Also wo man dann manchmal zu zwölf dann also eine Show stemmt.
Mhm.
Und so unterschiedlich ist das. Und natürlich gibt es dann aber auch die Riesenshows, also die wir auch ja gespielt haben, zum Beispiel mit Clouseau, wo du dann siehst, okay, heute sind, warte mal, lass mal durchzählen, mit Security sind wir heute 50, 60, 70 Leute oder 80 und dann noch die Leute im Büro, die das planen. Ah, und dann muss es ja noch bei der Stadt genehmigt werden, und dann muss ja genehmigt werden, ob man den Dom anleuchten kann. Ah, da muss man ja dann nicht den Pfarrer, sondern den Priester fragen, und das Bistum, und also da hängen so viele Dinge dran, von Klo zu Security, zu wann muss wie was geräumt werden. Das ist schon ein sehr, sehr interessantes Business.
Ja, man muss sagen, was uns eint, sozusagen sowohl mit den großen Touren als auch unsere Vergangenheit mit dem, wie es jetzt läuft, ist dieses Netzwerken. sowohl was unser Publikum angeht, das kann man sagen, dass das gewachsen ist. Wir haben viele Touren gespielt, die wirklich unter dem Motto Netzwerk standen. Ich weiß noch, die erste richtige Duo-Tour war die Duo-Trifft-Freunde-Tour. Es war ein Aufruf auf Facebook. Vergleichbar eigentlich wie mit unserer Wohnmobil-Tour zu Corona-Zeiten. Im Prinzip konnten uns Leute selber veranstalten und uns einladen in ihren Garten oder so, in dem Fall bei der Duo-Trifft-Freunde-Tour war es eher von Wohnzimmer bis, ey, ich kenne da einen Club und da könnt ihr spielen. Aber wir haben dadurch Leute gefunden, die das Duo gefeiert haben und sich selber sozusagen so ein bisschen für Publikum mitgesorgt haben, ja, weil natürlich jeder vernünftige Veranstalter damals hat natürlich nicht gesagt, ja klar, kommt mal rum, keiner kennt euch, so hätten wir niemals in Bochum ein Konzert spielen können, ja, aber es gab trotzdem diese Leute, die ans Duo angedockt sind und die dann gesagt haben, na klar, kommt vorbei, wir stellen hier was Cooles auf die Beine, und diese Leute, die gibt's immer, es gibt diese Enthusiasten, wo du sagst, ey, da fängst du erstmal klein an und da kommen vielleicht zwischen 30 bis 60, 70 Leute, aber die erleben natürlich auch so ein Konzert plötzlich in einem ganz anderen Rahmen. Die kennen die Band nicht, die merken auch, hier ist irgendwas anders zu dem normalen Konzert, wo ich 30 Euro Eintritt zahle, ne? Und manchmal, wenn es wirklich gut ist, bondet das viel mehr, als wenn du gleich sagst, ja, ihr müsst hier 50 Euro zahlen und dann habt ihr noch einen Anfahrtweg und müsst ein Hotel buchen und dann habt bitte auch einen ganz emotionalen Abend. Ja, dieser Überraschungsmoment, der war oft auf unserer Seite und so sind im Prinzip viele Leute, egal ob es bei der Duo trifft Freunde Tour war oder bei der Change Request Tour, bei diesen ersten Jazz-Touren, als auch bei der Wohnmobil Tour, haben sich so ein Netzwerk aufgebaut und diese Tour, auch bei uns, lebt davon, dass wir Leute fragen können, wie Gaga, der seit knapp 20 Jahren an unserer Seite ist, oder Philipp, mit dem ich noch, also der unser Licht macht, bei den großen Shows, mit dem ich zusammen ab der 5. Klasse in der Schule war. Das müssen nicht immer die Kontakte sein, die man seit 20 oder 30 Jahren hat, ja, aber das sind trotzdem oftmals, ist es wie so ein kleiner Mikrokosmos von gewachsenen Freundschaften, von gewachsenem Vertrauen. Muss man auch sagen, weil das, was wir machen in der Größenordnung, ist extrem sensibel. Wenn da irgendwas schief geht, geht wirklich was schief. Das fällt dir dann auch auf die Füße, auch als Künstler. Ne? Das ist nicht so, dass du sagst, naja gut, da hat jemand beim Stadionkonzert keinen Parkplatz bekommen und seinen Sitz nicht gefunden. Das wird nicht ankommen bei Helene Fischer. Ja? Bei uns kommt es an. Wenn jemand in der Oper seinen Sitzplatz nicht gefunden hat, wurden wir Backstage informiert. Übrigens, es gibt hier eine Doppelbuchung für einen Sitz. Und dann waren wir, okay, wie machen wir das? Hat am Ende alles hingehauen. Aber das kommt an. Und deshalb ist es in dem Moment wirklich so, Geduld ist gefragt. Weil das oftmals, was dann da passiert, sowohl auf der Bühne als auch hinter den Kulissen, sind wirklich Dinge, die über viele, viele Jahre gewachsen sind. Ja, Antonio.
Wir kommen zur Rubrik.
Ja.
Deep Talk oder Quatsch, kann man
ja
sagen.
Ja.
Und wir haben hier Zettel drin. Wir haben gesagt, wir ziehen heute mal 4 Fragen.
Ja.
Und ich fange einfach, oder wer ist dran? Fängst du an?
Fang an.
Und hier steht drauf, Saarländischer Rundfunk.
Oh Gott. Das ist eine Tourgeschichte, die du da aufgeschrieben hast.
Ja. Wir wurden angefragt 2012 oder 2013, glaube ich, ob wir uns vorstellen könnten, ein Doppel-Live-Konzert mit einer anderen Band zu spielen im Saarländischen Rundfunk.
Ja.
Und wir waren noch sehr, sehr pubertär unterwegs. Sehr krass pubertär.
Mhm.
Wir sind einfach hingefahren und haben dann gesagt, ja klar, können wir machen.
Ja.
Du hattest am den Tag, als die Aufnahme war, eine krasse Energie.
Mhm.
Und ich kann mich daran erinnern, dass wir als erste Band aufgenommen werden sollten. Und wir hatten einen ganz strikten Zeitplan.
Ja.
Eine Stunde Musik und sehr viel Musik, wenig Ansagen, weil es wird ja im Radio gesendet und die brauchen circa, ich glaube 48 oder über oder knapp 50 Minuten Musik, um eben diese Stunde zu füllen mit einer Vormoderation, Nachmoderation, Nachrichten.
Ja.
Und das war eine Ansage an uns, auch am Tag zuvor schon, als wir da ankamen, so und so sieht das aus. Und ich kann mich daran erinnern, dass wir auf die Bühne gehen sollten und du aber noch der Backstage war unter der Bühne.
Ja.
Das Konzert war bei Saarbrücken, glaube ich.
Ja.
Oder sogar in Saarbrücken, ich weiß es gar nicht mehr. Und Aufnahmeleiter rief mich und dann kam ich halt zur Bühne und ich wartete auf dich. Es war 59 und wir sollten pünktlich auf die Bühne gehen. Und du kamst aber nicht. Nee. Du warst noch auf Toilette.
Ja, klar.
Und kamst dann 5 nach auf die Bühne. Und ich habe vor dem Konzert noch zu dir gesagt, Sascha, heute kurze Ansagen. Ja. Und wir haben ein Stück gespielt.
Ja.
Und du hast dann eine Ansage von über 12, 13 Minuten gemacht.
Ja.
Und die war so lang, bis dass jemand aus der hintersten Reihe, die kannten uns ja alle nicht.
Ja.
Wir haben nur ein Stück gespielt und ja, du machst so eine unfassbar lange Ansage, sodass 1, 2 Leute aus dem Publikum rufen, Musik!
Ja.
Also die wollten, dass wir weiterspielen und das hat dich so angestacht, um noch weiter zu reden.
Ja, ja, klar. Ich dachte, das ist aber unverschämt.
Auf jeden Fall weiß ich, dass die uns nie wieder angerufen haben und nie wieder eingeladen haben, obwohl ja, ich immer wieder angerufen und nachgefragt hatte, ob wir mal wieder dort spielen könnten.
Also nochmal nachträglich, ne? Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Aber ich meine, manche Dinge müssen im Leben sein. Learning by doing, ja. Es ist wirklich schon viele Jahre her, also ja, das war wirklich so 2013, 14, so ungefähr.
Ja,
ja, und ich glaube, ich meine zum Beispiel dieses Beispiel Helge Schneider, ne? So ein Typ hat sich ja nicht hingesetzt und hat gesagt, ich schreibe jetzt mal ein kluges Marketingkonzept für eine gute Show, sondern der hat dieses Ding, dass er zum Beispiel lustige Ansagen macht, ja gemerkt, während er live gespielt hat, ne? Und hat gesagt, ja, hier, ich mache eine Ansage. Und jetzt ist das natürlich alles fast schon Instagram-würdig, was er da von sich gibt und denkt, ja, immer lustig, genagelt. Aber ich verrate euch, sicherlich die Anfänge von Helge Schneider wird genau dieses Phänomen gewesen sein. Du trittst halt 100-mal ins Fettnäpfchen, bevor du kapierst, ah, okay, die Ausfahrt muss ich also nehmen und so kann es also nicht funktionieren. Und so ähnlich war das ja auch bei uns, dass wir gesagt haben, ey, zwar gebe ich zu, dass es nicht mein stärkster Auftritt war, hm, ja, aber es hat einen Lerneffekt.
Wir hatten einen.
Es hatte auf jeden Fall, wir reden heute noch davon.
Genau, ja. Humor ist wie Musik auch einfach, ja, Timing.
Also Antonio, ich würde sagen, du ziehst noch einen Zettel. Wir kürzen das ab.
Oh, ja. Oh Gott, Hassfurt.
Ja, Hassfurt, auch einer unserer absoluten Highlights.
Das musst du erzählen, weil ja, du kannst es erzählen.
Freunde, wir hatten zu dieser Phase 2013, 2014, 2012 ungefähr, hatten wir zweimal unseren Tourauftakt in der wundervollen Stadt Hassfurt.
Das ist in Bayern irgendwo?
Ist in Bayern, Frankenland. Genau. Und Hassfurt ist, ihr werdet es vielleicht nicht kennen, weil es jetzt nicht so groß ist. Wir hatten bei unserem ersten Konzert 2 Zuschauer.
Ja, genau.
Und bei dem zweiten Konzert...
Nein, aber du musst es erklären, welche ja, Zuschauer das waren.
Das waren, glaube ich, die es organisiert haben.
Die Frau, die das organisiert hat.
Ja.
Und die Frau, die von der Stadt den Club aufmacht.
Stimmt.
Das waren die einzigen Leute, die da waren.
Oh Gott, stimmt.
Wir haben trotzdem gespielt, ne?
Wir haben gespielt und das Jahr später waren wir ganz stolz. Denn, haltet euch fest, wir konnten unsere Zuschauerzahl vervierfachen. Es waren 8 Leute da. 8. Und dann haben wir gedacht, im dritten Jahr haben wir gedacht, also wenn die Quote weiter so geht, dann ist ja Hassfurt richtig krass. Und dann sind wir wieder nach Hassfurt gefahren, dann haben wir uns aber überlegt, diesmal wollen wir ja, dass wirklich über 20 Leute kommen. Und deshalb sind wir für einen Promotag von Leipzig nach Hassfurt gefahren und
haben
sämtliche Prominenz, genau, mit unserem Kameramann in Hassfurt interviewt. Wir waren zum Beispiel beim Bürgermeister.
Ja.
Wir waren bei der Dame, die das Konzert organisiert hat von der Stadt. Wir waren beim hiesigen Fußballverein, haben gefragt, ob die vorbeikommen würden. Und wir haben auch Leute auf der Straße interviewt. Und ich würde sagen, weil es auch trotzdem heute die Folge so ein bisschen auch nostalgisch wurde, ja, es ist eigentlich ein Video, aber wir packen euch den Audioton jetzt mal hier rein.
Wir schneiden das zusammen.
Ja.
Und viel Spaß nun mit dem Interview,
ja,
und der kleinen Doku in Hassfurt. Hallo, liebe Freunde, wir sind heute in Hassfurt. Da startet die Du dreht durch Tour 2014. Und mit Hassfurt verbindet uns eine ganz, ganz besondere Geschichte und die stellt uns Sascha mal vor, also die Geschichte und die Stadt.
Vor 2 Jahren startete hier ein wahres Erfolgserlebnis für uns. Wir spielten auf der Du trifft Freunde Tour vor sagenhaften 2 Leuten. Vor einem Jahr konnten wir dann unsere Publikumszahl vervierfachen. Wir spielten vor sagenhaften 8 Leuten. Diese Erfolgsgeschichte wollen wir nun fortsetzen und deshalb feiern wir hier in Hassfurt am 17.10. unseren Tourauftakt zur Du dreht durch Tour 2014.
Hallo.
Hallo!
Guten Tag, Herr Werner.
Hallo.
Schön, Sie zu sehen.
Ja,
Wir freuen uns, dass wir empfangen worden sind vom Bürgermeister persönlich. Wir sind nun in Haßfurt hier und fragen natürlich, was machen Sie am 17.10. diesen Jahres?
Da spiele ich irgendwie so ein Duo. Heißt das nicht Stieler und Lucaccio?
Hallo, nun sind wir beim 1. FC Haßfurt, der hiesigen Fußballmannschaft. Und wie bereitet sich denn so eine Fußballmannschaft auf so ein Konzert vor?
Gerade die Pop-Richtung ist genau das, was unsere Spieler lieben. Ja. Und das werden wir mit unseren Mannschaften möglichst geschlossen auftreten. Ja. Und wenn das Konzert in Haßfurt ist, gibt es für uns nichts Besseres, euch dazu unterstützen.
Hi, wir gehen zu dem Du Stilo Chupi Pal Konzert. Ich weiß nichts mehr, wie es heißt, also bestimmt hammergeil, Leute.
So, Antonio, ich denke, jetzt haben einige wieder einen sehr schönen Eindruck von uns bekommen über die letzten 40 Minuten. Meine Frage noch an dich, was ich schon immer mal von dir wissen wollte. Was sind eigentlich deine Most Essentials auf Tour? Deine Top 5? Was muss dabei sein auf Tour?
Das Allerwichtigste ist mein eigenes Kissen.
Ja.
Ein gutes Buch.
Ja.
Ist ganz, ganz wichtig. Ich muss nicht immer abends lesen, aber ich muss ein gutes Buch dabei haben.
Ja.
Und wenn ich mich dann hinlege, dann lese ich manchmal noch 2-3 Seiten und dann kann ich besser abschalten.
Ja.
Handy-Ladekabel.
Ja.
Unglaublich wichtig. Waschtasche.
Ja.
Einfach mit allen Essentials, wo du dich wohlfühlst. Eine gute Creme. Mhm. Am besten vielleicht noch dein Lieblingsduschbad oder Shampoo. Ja. Das sind so für mich die wichtigsten Sachen eigentlich. Ja. Manchmal sogar noch ein Föhn. In Winterzeiten, wenn es kalt ist, dann föhne ich mir nochmal manchmal die Socken.
Ja, stimmt. Ja.
So, das sind so die wichtigsten Dinge. Was ist bei dir?
Genau das gleiche eigentlich. Manchmal, wir haben noch so eine ganz kleine Tour-Apotheke mit. Ne? Also, dass man einfach jetzt nicht, falls man irgendwie wahnsinnig dolle Kopfschmerzen hat, das passiert wahnsinnig selten, aber es ist trotzdem ein sehr unangenehmes Gefühl, in diesem Zustand dann ein Konzert zu spielen. Deshalb, wir haben immer mal ein bisschen was dabei, gerade in den Wintermonaten, manchmal noch ein paar Vitamine. Genau. Wir haben oft eine Yogamatte dabei, die wir im Auto vergessen über Nacht, wo man dann morgens denkt, oh Mist. Genau, einfach weil auf Tour ist fast so ein bisschen Ritual, sich morgens mal so zumindest 10 Minuten zu dehnen. Ne?
Ja.
Natürlich Handy, Google Maps, das ist glaube ich so das Entscheidende gerade, wenn wir unterwegs sind, dass wir da wirklich pünktlich ankommen.
Was war deine schönste Tour bisher, an die du dich immer wieder erinnerst? Die muss gar nicht größte sonst was sein, sondern das, wo du sagst,
also
erzähle ich auch noch in 10 Jahren davon.
Ich glaube, also und das beweist ja auch so ein bisschen jetzt dieses Gespräch darüber, dass diese ersten Touren, die man erlebt hat in seinem Leben, das sind glaube ich schon, die schönsten würde ich das gar nicht nennen, aber das sind die eindrücklichsten, wo auch die meisten Storys sind. Weil man muss sagen, jetzt, wenn wir jetzt über Tourplanung reden, dann haben wir meistens ein Hotel. Jeder hat ein Einzelzimmer. Wir fahren mit einem Fahrzeug, was wirklich TÜV geprüft ist. Ja? Wir überlegen uns davor, wo wir schlafen, mit wem wir auf Tour gehen wollen und so weiter. Diese Unberechenbarkeit, ja, die ist fast ausgeklammert. Also wir wissen oft, wie der Abend vonstatten läuft und wir brauchen auch wirklich die ganze Kraft fürs Konzert. So, bei den ersten Touren, wie ihr feststellen konntet, war das alles so ein bisschen anders. Alles wild. Und diese Storys, die dann aber passiert sind, weil man zufällig in irgendeiner WG gelandet ist oder weil man in Russland auf der Tour dann doch noch irgendwie mit den Einheimischen Wodka getrunken hat und dann vorm Zimmer eingeschlafen ist. Das sind doch die Geschichten, die man sich auch in 20 Jahren noch erzählen wird, nicht wahr? Deshalb, ich glaube schon, die, sag ich mal, eindrücklichsten und die mit den meisten lustigen Stories sind natürlich, glaube ich, so die ersten Tourneen im Leben eines Musikers, oftmals.
Sehr gut, wir kommen jetzt zu unserer Kategorie Duschlieder Pikachu Playlist.
Ja.
Und weil wir ja über Touring gesprochen haben und mein großer Wunsch ist noch mit dir durch Europa und die Welt zu touren.
Ja.
Das ist so mein Wunsch für die nächsten Jahre.
Ja.
Und da bin ich gerade dran, das irgendwie gedanklich und organisatorisch irgendwie vorzudenken.
Ja.
Wie könnte man da hinwachsen?
Konzerte in Baden-Württemberg.
Da musste ich ans Touring dran zurückdenken, wie andere Künstler getourt haben. Mhm. Und musste an Roy Hargrove denken.
Ah, ja.
Der, ich habe einen Konzertfilm von ihm letztes Jahr angeguckt, beziehungsweise so eine kleine Doku über ihn.
Ja, berühmter Trompeter und Fußballer von Manchester United. Nee, Hargreaves hieß der.
Owen Hargrove. Oh, du. Nein, Roy Hargrove heißt der. Ein toller Trompeter.
Ja.
Ganz, ganz toller Trompeter. Und er hat auf einem Festival gespielt in Italien. Vor einigen Jahren, schon über 10 Jahre her, glaube ich. Das ganz berühmt ist und das wir letztes Jahr auch gestreift haben auf unserem Italienurlaub.
Ja.
Und war auch in Perugia.
Ah,
und er wurde bei dem Film auch begleitet, wie er durch Perugia läuft.
Mhm.
Und ich bin auch deswegen auch letztes Jahr auch zu den Orten dahin gefahren, wo er interviewt wurde. Und war bei dem gleichen Eisladen auch und so. Und wollte mir das einfach mal angucken, wie das wirkt, weil das so, ich fand das so eindrücklich bei der Doku, wie er durch Perugia läuft und sagt, hier, ich spiele heute in Italien.
Ja.
Und deswegen auch ein kleiner, also einfach ein toller Musiker, geiles Lied, viel Spaß mit Strasbourg St. Denis von Roy Hargrove.
Sehr cool.
Kennst du den Song?
Ja. Das natürlich, geil, ne? Ja, Jazz-Standard. Oder kann man schon sagen?
Schon irgendwie, also so sein berühmtester Song. Mit, ja. Auf jeden Fall, ja.
Antonio, das ist ein sehr schöner Tipp und ich packe auch etwas drauf von einer Band, die euch bekannt sein dürfte. Nämlich das Stück Manana von Du Stila Lucaccio. ja, da muss man nicht lange rumgraben, Freunde. Eine Band, die es seit vielen Jahren schon gibt. Wir haben euch immer mal über sie berichtet. Und Manana, einfach gutes Gefühl, finde ich. Gerade im Januar so ein Gefühl, was man ein bisschen vermisst. So zwitschernde Vögel, so ein Morgengefühl. Der Song ist entstanden damals auf Mallorca. Und wir haben wirklich die Vögel, die ihr am Anfang des Songs hört, sind wirklich die Vögel vor unserem Zimmer. Ganz romantische Vorstellung.
Sehr gut.
So romantisch war es aber gar nicht, aber es waren auch Hühner dabei. Aber es kam immerhin dieser Song um die Ecke an diesem Tag. Deshalb viel Spaß mit Manana.
Sehr gut, Sasch. Wir wünschen euch eine gute Woche. Startet gut in die Woche oder kommt gut durch die Woche oder ihr hattet vielleicht sogar eine schöne Woche, je nachdem, wann ihr es hört. Wir wünschen euch alles Gute. Wir droppen jetzt oder haben vor einigen Tagen unsere Tour-Termine gedroppt, sagt man so, in der Hip-Hop-Sprache.
Ja.
Und wir sind in Deutschland, Österreich und der Schweiz wieder unterwegs. Mhm. Spielen sehr, sehr viele Konzerte.
Ja.
Auch mal in ganz, ganz vielen Orten, wo wir noch nie waren.
Ja.
Von Reutlingen, Erlangen, Potsdam, Bottrop.
Mainz. Ja.
Einfach, also wirklich sehr, sehr viele Orte, wo wir zum allerersten Mal als Duo kommen. Mhm. Und wir freuen uns auf euch.
Ja. Es gibt aber auch die Duo-Städte, sage ich mal.
Ja.
Ne? Angefangen mit Leipzig, unserem Open Air im Parkbühne, Geiserhaus, hin zu Erfurt, Alte Oper, Dresden, nicht Suizidtheater, wo sind wir denn da? Schauspielhaus.
Staatsschauspiel,
genau. genau, ist auch wieder natürlich alles dabei. Also wir fahren einige Male im Kreis in diesem Jahr. Kommt vorbei.
Ich freue mich auch auf Berlin besonders. Da spielen wir zwei Konzerte.
Ja.
Heimathafen, richtig tolle Location im Dezember. Und dann spielen wir noch auf dem Tempelhofer Feld ein Open-Air-Konzert.
Luftschloss.
Mega schön. Freue ich mich drauf. Also. Macht's euch gut. War jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Muss natürlich auch sein.
Ja.
Tschüss. Ach nee, Quatsch. Bewertet den Podcast noch.
Ja, bitte.
Ja. Und lasst gerne einen Kommentar da.
Ja.
Welches Thema euch sozusagen auch noch interessieren würde.
Ja.
Wir wollen euer Feedback. Macht's gut. Ciao.
Danke. Tschüss.